So, ich muss sagen, vielleicht war das mit diesem Spiel gerade unfair, weil es saßen einige Leute vorher drinne, als ich meine Folien ausprobiert habe. Also wir wollen jetzt da nicht nachfragen, aber gut. Also daher wisst ihr das Thema schon, über das ich sprechen will, und zwar Abraham. Abraham, ein Leben im Aufbruch. Nun ist Abraham mindestens im Kindergottesdienst eine der bekanntesten Gestalten überhaupt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr diese vielen, vielen Geschichten, die da erzählt werden, dass ihr die in etwa kennt. Das heißt, ich werde sie nur anreißen, ich werde sie nur kurz erwähnen, um dann diese Punkte, um die es mir geht, nämlich Leben im Umbruch, Leben im Aufbruch, Vorbereitungen dazu, wie immer man das nennen will, das ist eine sehr vielschichtige Sache, um diese Sachen dann rauszuarbeiten. Abraham ist eine ganz bemerkenswerte Person. Abraham ist ein alter Mann. Er passt in unsere heutige deutsche Gesellschaft. Eine alternde Gesellschaft, die Demografen sagen ja, das wird auch nicht besser werden, außer die Christen geben sich Mühe. Und das Interessante ist, dass ausgerechnet mit diesem Mann, mit einem alten Mann, einem Mann, der sein Leben gelebt hat, einem Mann, der sein Leben erfolgreich gelebt hat, dass mit ihm was völlig Neues beginnt. Dieser Mann war 75, dieser Mann war wohlhabend, er war ein Patriarch, das heißt, er hat eine große Sippe um sich herum gehabt, viele, viele Bedienstete, viele Herden. Er hat sein Leben gelebt und eigentlich ist er seit 10 Jahren in Pension. Aber es passiert was Neues. Und das, denke ich, ist eine unglaublich herausfordernde Sache, denn mit diesem alten Mann beginnt die Heilsgeschichte Gottes auf Erden. Und sie beginnt, weil er hört. Es wird leider nicht erzählt, wie er, ein Heide in einer antiken Hochkultur, die schon 2000 Jahre alt ist, wie er plötzlich unter all den Göttern, die es dort gab, wie er plötzlich die Stimme Gottes hören kann. 1. Mose 12 beginnt es, da heißt es, und Gott sprach zu Abraham. Punkt. Oder Doppelpunkt, genauer gesagt. Es wird nicht erklärt, wie dieser Mann dazu kommt. Aber das Erste, was wir lernen können, wenn es um geistliches Leben, um Leben mit Gott und um Bereitwerden für diese Freiheit Gottes, in die Abraham dann mehr oder weniger freiwillig hineinkommt, lernen können, ist, es beginnt mit dem Hören auf Gott. Du kannst 20 Mal dich auf die Socken machen. Abraham hätte mit 30 losziehen können, mit 50 oder mit 60. Es wäre die falsche Zeit gewesen. Und er wäre vielleicht voller Enthusiasmus losgegangen, aber er wäre irgendwo gestrandet. Das heißt, das Erste, was ich hier sehe und lerne, ist, ich kann einen Aufbruch in neue Länder, in neue Regionen, in neue Dimensionen, ich kann ihn nicht selber planen, steuern, machen. Und Ursula hat erwähnt, wir haben 20 Jahre lang freie Gemeinden geleitet. Wir haben immer gekurbelt, immer wieder, weil wir vorwärts wollten. Und wir haben lernen müssen, wir müssen auf Gottes Zeit warten. Wir müssen schauen, was er will. Wir haben das Lied gerade gesungen, ich fand es genial. When you move, I'll move. When you stay, I'll stay. Das ist das Geheimnis des Lebens mit Gott. Auf ihn hören. Und dann kann es sein, dass du etwas hörst, was du überhaupt nicht erwartet hast. Es kann sein, dass Gott dir begegnet, wie du das überhaupt nicht kennst. So Abraham, der hatte keinen Gedanken an diesen Gott, der sich ihm offenbart. Das einzige Kriterium, er hatte ja im Übrigen auch keine Bibel, an dem er das Ganze prüfen konnte. Das einzige Kriterium war sein aufrichtiges Herz. Ein Herz der Sehnsucht nach Gott. Und dieses Herz hat gespürt, wer hier spricht, das ist keine Einbildung, das ist was anderes. Das ist Gott selber. Es ist Gott. Und wenn Gott spricht, dann brechen wir auf. Und wenn Gott sagt, nehmt euch Zeit, wartet, lagert euch noch, wenn die Feuersäule nicht aufbricht, sondern stehen bleibt, bleiben wir stehen. Hören auf Gottes Stimme. Bei Abraham war es nach 75 Jahren so, dass Gott sagt, jetzt brich auf. Und ich sage dir nicht, wo es hingeht. Und Abraham macht sich auf den Weg. Er setzt alles, was er hat, er setzt seine Sicherheiten, sein Geld, seinen Reichtum, seine Familie aufs Spiel mit diesem Gott. Zieht in eine unbekannte Welt. Und er weiß noch nicht mal, wo er landen soll. Gott sagt ihm, ich zeig's dir Tag für Tag. Wenn Gott spricht, wenn Gott sagt, mach dich auf den Weg, dann kommt es dazu, dass man Begrenzungen überschreitet. Für diesen Abraham ging es permanent in neue Räume hinein, neue geografische Räume, neue Kulturen, neue Umstände, neue Länder. Aber nirgendwo durfte er Halt machen. Es ging weiter und weiter und weiter. Und so haben sich immer wieder neue Chancen eröffnet. In Klammern vielleicht eine zeitgeschichtliche Bemerkung. Abraham hat in einer Zeit großer Umbrüche im Nahen Osten gelebt. Damals gab es Völkerwanderungen, große Migrationsströme, die auf die alten Kulturen gedrückt haben, die sie unterminiert haben. Vielleicht eine Zeit, die der unseren gar nicht so fern ist. Und in diesen Umbruchszeiten holt sich Gott einen Mann wie Abraham und führt ihn hinaus. Es sind nicht die Zeiten der Sicherheit und der Bequemlichkeit, sondern es sind die Zeiten des Umbruchs, in denen solche Dinge offenbar gehäuft passieren. Vielleicht ist es ein Wort auch an uns, an unsere Zeit. Wir leben zwar in Deutschland momentan noch auf einer Insel der Seligen, wenn wir die EU um uns herum anschauen, aber das ist möglicherweise nicht auf Dauer. Und dann kommen diese Umbrüche auch bei uns. Wer weiß es. In vielen Bereichen leben wir ja schon drin. Und dieses Hören auf Gott kann heißen, dass Gott dir eine ganz große Perspektive gibt. Diesem Abraham, ein alter Mann, der einzige Makel seines Lebens war, dass er keinen Sohn hatte, keinen Erben, dem er das weitergeben konnte. Natürlich gab es genügend Verwandte, die seinen Besitz dann übernehmen würden, die das weitertragen würden, aber keinen Sohn, keinen direkten Nachkommen. Und Gott sagt ihm, Abraham, du wirst einen Sohn kriegen. Und noch mehr, dieser Sohn wird ein großes Volk werden. Und noch mehr, durch diesen Sohn und durch dieses Volk werden alle Nationen, alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Was für eine Perspektive für einen 75-Jährigen. Der Mann wusste, diese Vision Gottes, es ist nicht meine Vision. Nicht meine Vision für mein Leben, denn meine Vision für mein Leben reicht vielleicht noch 20 Jahre. Es ist eine Vision Gottes und die ist so viel größer, dass ich sie nicht erfüllen kann. Dass nicht mal die nächste Generation sie erfüllen können wird. Aber Gott hat es vor. Und wenn wir nach Visionen suchen für uns, für unsere Gemeinde, dann lasst uns nicht nach Visionen für mich suchen und für unsere Gemeinde, sondern lasst uns nach Visionen suchen, die von Gott sind. Da kann ein Unterschied bestehen. Natürlich wollen wir, dass unser Leben erfolgreich ist, dass es gelingt, auch in Gottes Augen. Natürlich wollen wir, dass unsere Gemeinde gut wird oder besser wird, wenn sie schon gut ist. Dass sie mehr Menschen erreicht, das ist alles super, es ist alles gut. Aber es ist nicht die Perspektive Gottes. Die Perspektive Gottes ist viel größer. Und wenn wir nach Perspektiven suchen, lasst uns das suchen. Eine Perspektive, die über unser Leben hinausreicht. Das ist der Horizont. Wenn Jesus seine Jünger aussendet, sagt er, geht an die Enden der Erde. Nun, das haben die physisch nicht geschafft. Aber die nächste, die übernächste und Generation geht so weit. Das sind die Perspektiven, die Gott gibt. Und sie sind größer und nur dann tragen sie uns, nur dann finden wir das Ziel, die Erfüllung unseres Lebens. Und da gibt es viele, viele Wachstumsschritte für diesen Abraham, bis er denn ans Ziel dieses Weges mit Gott kommt. Und das Faszinierende ist, man kann an ihm, an seinem Leben, an diesen letzten 35 Jahren vielleicht, vieles durchbuchstabieren. Was letztlich für uns alle wahr ist. Also Abraham zieht los, er kommt dann irgendwann auch nach Kanaan oder Palästina, wie wir heute sagen. Und er zieht dort rum und irgendwie weiß er, das ist jetzt das Land. Aber Gott sagt, nee, das wirst du nicht in Besitz nehmen. Du sollst es ablaufen, du sollst da beten, aber deine Nachkommen, die kriegen es. Und was macht Abraham trotz dieser, ich weiß nicht, Enttäuschung, keine Ahnung? Er betet Gott an und wo immer er hinkommt, baut er Altäre der Anbetung Gottes. Obwohl in dieser Phase überhaupt noch nicht sichtbar ist, immer noch kein Sohn, geschweige denn ein Volk und so weiter und so weiter. Aber er betet Gott an, das ist die erste Lektion, auch da wo wir gehen, auch da wo noch nichts sichtbar ist, auch da wo wir laufen und laufen und laufen und es scheint keine Frucht zu haben und es scheint sich nichts zu tun, ist das Zentrale, nicht auf das Laufen zu schauen, nicht auf die Aktivität, sondern auf Gott und ihn anzubeten. Und wir haben das gerade gemacht. Wir haben auf ihn geschaut, auf seine Größe. Auch wenn manches vielleicht holprig ist bei uns, wenn manches nicht gelingt, wenn manches stagniert. Das Zentrum ist der Herr. Gott bleibt Gott. Und ihn anzubeten, ist immer richtig. Diese Meilensteine im Land, wo wir gerade sind, ob es das Land der Verheißung ist oder irgendein Land davor, ist egal. Diese Meilensteine der Anbetung zu setzen. Und jetzt diese vielen Wachstumsschritte. Ich greife ein paar sehr zentrale raus. Das ist heute nicht ein Blattschuss mit einer Kugel, ein Ziel treffen, sondern es ist mehr wie eine Schrotflinte. Viele Kugeln und man trifft vieles. Und ich hoffe, dass für jeden von euch eine Kugel, eine dieser Schrotkügelchen dabei ist. Wachstumsschritte, Schritte der Reife, Schritte hin zu dieser gigantischen Vision, die Abraham gehen muss. Wäre sie nicht gegangen, wäre diese Vision nicht in Erfüllung gegangen, dass alle Geschlechter gesegnet werden. Welche Schritte muss er gehen? Welche Schritte führt Gott ihn? Ganz verschiedene. Ich greife ein paar raus. Loslassen können. Das ist nicht die erste Klasse in der Schule. Das ist bestimmt schon die fünfte oder vielleicht auch noch höher. Abraham ist in diesem Land. Er ist mit seinem Neffen, der auch zu seinem Clan gehört, zu seiner Sippe gehört, unterwegs. Beide sind reich, beide haben große Herden und das Weideland reicht nicht für beide. Und die Hirten, ihre Hirten, die ihre Herden weiden, geraten in Streit um die besten Wasserquellen und Futterplätze und so weiter. Und was macht Abraham? Er, der unumschränkte Chef ist, der Patriarch, der das Sagen hat, das Familienoberhaupt, der Firmenchef, wie immer du das sagen willst, was macht er? Er könnte, und da hätte niemand was dagegen, das regeln und sagen, so machen wir es und so und so und so. Und alle würden es machen. Aber er geht zu seinem Neffen, nächste Generation, und er sagt, wähle du. Wähle du. Ich finde es eine unglaubliche Sache. Ich finde das unglaublich, weil wie kann Abraham das machen? Er, der Verheißungsträger ist, der doch dafür kämpfen muss, dass das alles in Erfüllung geht. Nein, er sagt, wähle du. Dahinter steht das Tiefste, was es gibt, das Vertrauen auf Gott. Dieses Vertrauen auf einen Gott, der mich nicht zu kurz kommen lässt, selbst wenn ich Dinge loslasse, die mir wichtig sind. Loslassen zu können, ist eine der entscheidenden Wachstumsstufen. Und als Menschen tendieren wir eher in die andere Richtung. Wenn es ich nicht mache, wer macht es denn dann? Ich muss loslegen, ich muss es erreichen, ich will dieses Ziel erreichen. Aber er lässt los, weil er weiß, es kann letztlich eh nur Gott machen. Und deshalb kann er großzügig sein. Er kann sagen, zu dieser anderen Gemeinde, macht ihr das, wählt ihr euer Territorium. Wir nehmen das, was übrig bleibt. Wenn man mal davon ausgeht, dass vielleicht Gemeinden in einer Stadt zusammenarbeiten. Soll ja vorkommen. Vertrauen, Gott lässt mich nicht zu kurz kommen. Es ist die Größe dessen, der näher ist am Herzen Gottes. Und der deshalb loslassen kann. Er verzichtet darauf, sich selber durchzusetzen. Obwohl er das Recht hat, von Gott her hat er das Recht. Er verzichtet auf diese Macht, die er hat. Es gibt einen neutestamentlichen Begriff dafür, Sanftmut. Sanftmut ist nicht so was Weiches, Süßliches, einer, der zum Fußabstreifer für alle wird, sondern Sanftmut heißt, ich verzichte freiwillig darauf, mich durchzusetzen, obwohl ich es könnte. Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und hier sind wir bei Abraham oder bei unserem Land, das Gott uns oder unserer Gemeinde geben will. Jesus sagt von sich, ich bin sanftmütig. Jesus war gewiss nicht schwach. Er hat sich gezofft mit jedem Frommen, der ihm in den Weg kam und mit jedem Heuchler und so weiter. Er hat auch seine Jünger zurechtgewiesen. Jesus war nicht ein Softie, aber er war sanftmütig. Er verzichtet darauf, sich mit Macht durchzusetzen. Er geht den Weg des Kreuzes. Und letztlich kommt der Triumph Gottes, dass alle Völker der Welt, alle Generationen gesegnet werden durch dieses Kreuz. Also 1. Mose 13, eine Geschichte, da könnte man lange drüber nachdenken. Aber wie gesagt, heute gibt es nur Schrotkörner. Mündiger Glaube. Eine andere Geschichte. Zwei Kapitel später. Abraham hat inzwischen vieles erlebt. Er war in Ägypten gewesen, er war in Kanaan auf und ab gelaufen, er hatte dieses erlebt und jenes erlebt, er hatte Kämpfe gefochten mit irgendwelchen Königen, hat da seinen Neffen herausgehauen. Also Abraham hat schon viel auf dem Buckel gehabt. Und das Interessante ist, in 1. Mose 15 spricht er zum ersten Mal mit Gott. Das ist mir erst vor einiger Zeit aufgefallen. Ich habe immer gedacht, na, Abraham und Gott, die haben immer miteinander geredet, aber von wegen. Er hat auf Gott gehört, er hat das gemacht, was Gott gesagt hat, aber er hat nicht mit ihm gesprochen. Und das Erste, was er dann sagt, als er endlich mal den Mund aufmacht in Kapitel 15, da sagt Gott ihm, und Abraham ist mal wieder frustriert, weil immer noch diese große Verheißung, deren wegen er überhaupt unterwegs ist, immer noch nicht erfüllt ist. Und er ist so und so viele Jahre jetzt älter und immer ist noch kein Sohn da und irgendwann geht's auch nicht mehr, biologisch gesehen. Und Abraham ist frustriert. Und Gott kommt und ermutigt ihn und sagt, Abraham, ich bin dein Schuld, ich verteidige dich, ich bin dein Lohn und ich werde deinen Lohn riesig machen. Und Abraham sagt, ich kann nicht mehr, Gott. Herr, was willst du mir denn geben? Es ist keiner da, für den das Ganze ist. Ich werde kinderlos sterben. Das erste Mal, wo dieser Mann des Glaubens, dieser Mann, mit dem die Heilsgeschichte Gottes auf Erden beginnt, den Mund öffnet Gott gegenüber, ist nicht das große Glaubensbekenntnis, Herr, mit dir springe ich über Mauern. Sondern es ist die Stimme des Zweifels, der Enttäuschung, des Frustriertseins. Gott, es klappt doch nicht. Wie lange soll es denn noch gehen? Ich glaube es nicht mehr. Du kannst mir nochmal sagen, dass du mein Schild bist und dass der Lohn so groß ist und dass ich ein Land kriege und so weiter und so weiter. Herr, es klappt nicht. Und wisst ihr was? Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass Abraham das sagt. Weil nur so wird er ehrlich vor Gott. Nur so wird er authentisch vor Gott. Nur so bekommt er seine Integrität wieder. Leute, die im frommen Zug mitlaufen und mitproklamieren und mitjubeln, wenn sie im Herzen Fragen haben an Gott, die kommen nicht weit, weil es unecht ist. Es braucht solche Zeiten der Krise. Und vielleicht hat Gott diesen Abraham deshalb so lange warten lassen. Er hat ja, nachdem er diese Verheißung bekommen hat, 25 Jahre gewartet. Das im hohen Alter. Vielleicht hat Gott ihn deshalb so lange warten lassen, damit Abraham authentisch wird. Damit sein Leben das alles dann auch tragen kann, was daraus kommen soll. Oder für uns in Krisen, in Anfechtungen, in dem, was nicht gut läuft, in dem Scheitern, in dem Frustriertsein, in dem diesen und jenem. Da schlägt der Glaube Wurzeln. Wenn du dich an Gott wendest. Du kannst dich natürlich abwenden und sagen, war halt nichts. Schöne Illusion. Taugt nur für Sonntagmorgen, aber ansonsten hat es nichts wirklich an Auswirkungen. Aber nein, wenn du dich damit an Gott wendest, dann geht's weiter. Und dann sagt Gott, dann kommt der verrückte Punkt an dieser Stelle des totalen Zweifels, des Frustriertseins. Da kommt diese großartige Aussage, die Paulus im Neuen Testament herauszieht und sagt, das ist Glaube. Abraham glaubte Gott und der rechnet ihm das als Gerechtigkeit an. Paulus sagt, alles andere ist unwichtig. Das ist das Entscheidende an Abraham. Und dieser Glaube entsteht da, als er echt wird, als er seine Zweifel bringt, seine Nöte, seine Frustration vor Gott hinhält, trotz dieses Aufbruchs, dieses Erhofften oder schon Begonnenen und dann Steckengebliebenen. Da wird Glaube. Da entsteht Glaube. Gott kommt zurück und er sagt, Abraham, ich habe noch mehr für dich. Geh mal raus, schau dir die Sterne an. Und Abraham schaut sich die Sterne an und ich würde mir die Sterne anschauen und sagen, ja, schon, schön und. Aber in dem Moment passiert etwas. Er geht im Gehorsam diesen nächsten Schritt, schaut dir die Sterne an und irgendwie erlebt er dort bei den Sternen, die er schon zigmal gesehen hat, plötzlich die Größe Gottes. Und er glaubt. Er tut nichts dazu, außer dass er ehrlich geworden ist. Glaube ist keine Leistung. Dieses Vertrauen in Gott ist etwas, was von Gott kommt. Und wenn du dazu die Sterne anschauen musst, dann mach das, wenn Gott es dir sagt. Also dieser Mann, wir merken so langsam, er kriegt geistliche Muskeln. Und Muskeln gehen nur durch einen schmerzhaften Prozess, habe ich mir sagen lassen. Trainieren. Schwitzen. Wachstum. Abraham ist im Wachstum. Aber dann eine weitere Geschichte, die zeigt, dass er ganz Mensch ist, so wie du und ich. Auch mit all diesen riesigen Verheißungen, auch mit all diesen fantastischen Erlebnissen. Gott, der ihm immer wieder in Visionen erscheint, zu ihm spricht, der Worte für ihn hat, die bombastisch sind, die eine ganze Welt mit in den Blick nehmen. Aber der Mann ist so wie du und ich. Oder besser gesagt, wir sind wie Abraham, das ist das Gute. Trotz alledem sehen wir im nächsten Kapitel, Glaube hin, Glaube her, Gerechtigkeit durch Glauben hin oder her. Abraham packt es nicht mehr. Wieder mal. Seine Frau, Ehedynamik, ihr, glaube ich, macht Eheseminare. Ehedynamik hier, ganz interessante Geschichte. Seine Frau ist sauer und sie sagt, ich kriege kein Kind. Jetzt muss was geschehen. Und es gab damals für eine für uns sehr bizarre Sitte in diesem patriarchalischen System, wenn eine Sklavin ein Kind bekommt von dem Patriarchen, und zwar dann auf den Knien der Frau des Patriarchen, gilt es als Kind dieser Hauptfrau. Frag mich nicht, warum das so war, es war halt so. Und sie sagt, also jetzt unser letzter Strohhalm, den wir ziehen können, damit das endlich, bevor wir alle ins Grab sinken, Wahrheit wird, der Sohn, jetzt machen wir es auf diese Tour. Keine Ahnung, ob es dem Abraham gefallen hat oder nicht, aber er ist gehorsam. Und tatsächlich, es wird ein Sohn geboren. Ismael. Gott hat gehört. Oder Gott hört. Der Name, was für ein Name. Und doch ist es nicht richtig. Das ist nicht der Sohn, den Gott geschenkt hat, den Gott geben will. Es ist auch ein Sohn, es ist auch ein Produkt Abrahams. Ein Produkt diesmal seiner eigenen Leistung. Seines eigenen, es muss aber kommen. Und es kommt ein Sohn, aber es ist der falsche. Und wir merken, wenn wir diese Wege gehen, wenn wir sagen, da ist aber die Verheißung Gottes und jetzt muss sie kommen und jetzt drücken wir es durch, dann kann das passieren, dass ein Ismael geboren wird. Da ist was da. Und wir sind stolz drauf und wir hegen und pflegen ihn, geben ihm noch einen tollen Namen. Aber das Ergebnis ist Chaos und Verletzungen. Die Frucht Gottes führt nicht zu Chaos und Verletzungen. Aber hier schon, weil es nicht die Frucht Gottes ist, sondern die Frucht eigener Bemühungen, eigener Werke, würde Paulus sagen, eigener Anstrengungen. Und das Geniale dabei ist, dass Gott unglaublich groß ist, unglaublich weit ist und auch noch mit diesem Fehlprodukt etwas anfängt. Dass er den nicht einfach in der Versenkung verschwinden lässt, sondern dass er sich um diesen Ismael und seine Mutter, diese Sklavin, kümmert. Und dass er selbst da noch was draus macht. Denn interessanterweise, dieser Ismael kriegt die gleiche Verheißung wie der eigentliche spätere Sohn Isaak. Auch er wird Vater von 12 sein und 12 Stämme werden aus ihm hervorgehen. Also Gott segnet auch diese Werke, selbst wenn sie nicht die eigentlichen sind, selbst wenn sie nicht die Vision Gottes sind. Das heißt, wenn wir Erfolg haben, heißt es nicht automatisch, dass wir im Weg Gottes gehen. Das kann auch unsere eigene Sache sein. Und wenn wir begabt sind, wenn wir gut sind, wenn wir voller Power sind, dann kriegen wir eine Menge auf die Reihe. Aber es muss nicht der Isaak sein. Es könnte ein Ismael sein. Und Gott ist gnädig und barmherzig und fängt auch damit was an. Aber es ist nicht die Vision Gottes. Das habe ich am Anfang gesagt. Es ist entscheidend, dass wir uns in diese Vision Gottes hineinnehmen lassen. Was er hat, nicht unsere Vision. Meine, unsere, gemeinsame. Da ist die Herzensausrichtung falsch. Da liegt der Akzent auf mein und unser, statt auf Gott. Gott erlöst auch das. Unser Gott ist einfach fantastisch. Er ist großartig. Und ich bin dankbar, weil manches in meinem Leben habe ich aus eigener Kraft gemacht. Und Gott nimmt das auf und macht was damit. Aber das Entscheidende ist das, was von ihm her geboren wird. Und dann eine dritte Phase, die Phase der Reife. Ich habe das jetzt mal so unterteilt. Es kommt ein weiteres Kapitel, 1. Mose 17 sind wir inzwischen. Gott kommt neu zu Abraham. Er ist 99 Jahre alt. Gott erscheint ihm Und Gott erscheint ihm und verleiht jetzt, nach all diesen Schritten, die wir uns angeschaut haben, den, ich will nicht sagen den Ritterschlag, aber zumindest eine neue Identität. Gott sagt zum einen, ich bin El Shaddai, das heißt, er zeigt sich unter einem neuen Namen. Gott der Allmächtige, lebe vor mir und sei ganz, sei heil, sei untadelig. Und von jetzt an soll dein Name Abraham sein, Vater vieler Völker. Der Name ist biblisch gesprochen die Identität, ist die ganze Person. Da geht es nicht um ein Etikett, das auswechselbar wäre, sondern da geht es um das, die Wesensbestimmung, die Identität. Und Gott sagt, schau, Abraham, ich zeige mich dir völlig neu, in einer neuen Perspektive, El Shaddai, Gott der Allmächtige, der alles kann. Und du bist von jetzt an ein anderer. Jetzt lebe dementsprechend. Lebe vor mir und sei ganz. Ganzheit, ganzheitlich sein. All die Teile in mir sind zusammengefügt worden, sind heil geworden, sind erlöst worden. Meine Biografie, mein Scheitern, meine Erfolge, meine Defizite schon von Kindheit an. All das ist integriert worden in diesem Leben mit Gott, in diesen Reifeschritten, in diesen Wachstumsschritten, die wir um unsere Willen letztlich gehen, und ist ganz geworden. Und jetzt sagt Gott, jetzt bist du ein neuer Mensch. Du kriegst einen neuen Namen. Dieser Name verkörpert diese Verheißung, die immer noch aussteht. Und jetzt lebe dementsprechend vor mir und sei ganz. Manchmal wird da untadelig übersetzt, aber das ist nicht der Kern dieses Begriffes. Es geht um Heilsein, Ganzsein, unzerbrochen sein. Eine neue Identität. Und auch das gehört dazu für das Neue, das Gott tun will. Für diesen Neubeginn der Heilsgeschichte. Abraham, sei heil. Und ich muss diese Wege mit dir gehen, bevor dieser Sohn kommen kann. Bevor diese Vision in Erfüllung geht. Damit sie nachher nicht scheitert. Er kriegt eine tiefe neue Identität. Diese ganzen Fragen innerer Heilung, es gab ja mal so einige Jahre, wo das ein ganz großer Schwerpunkt war, dann ist das wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber es ist ein wesentliches Erbe, das Gott uns gibt. Und das brauchen wir, wenn wir die Vision tragen wollen, wenn wir die Berufung erfüllen wollen, die Gott uns gibt, die da ist, seine Berufung. Dann brauchen wir dieses Heilsein, Heilwerden. Und das ist ein Punkt, was wir in dem Seminar ansprechen, solche Punkte, wo wir stecken bleiben können, aus unterschiedlichsten Gründen. Sei ganz, lebe vor mir und sei ganz. Und wenn du heil bist und ganz bist, bist du nicht mehr manipulierbar, bist du nicht mehr fremdbestimmt, dann bist du ein Mensch, der zu Gott aufschaut und ihn sieht. Und das sehen wir dann in den kommenden Kapiteln, gleich im nächsten Kapitel, 1. Mose 18. Da wird nun eine ganz interessante Geschichte erzählt, die höchst ungewöhnlich ist im Alten Testament. Wir sehen Abraham, 99 Jahre alt, Mittagszeit, heiß, viel heißer als hier, nicht so feucht, irgendwo in damaligen Kanaan, vor dem Zelt sitzen, und er sieht in dieser flirrenden Mittagshitze drei Männer kommen. Und er spürt, diese drei Männer, das ist was Besonderes. Die haben eine Ausstrahlung, die ist unglaublich. Das sind Mächtige. Und er sofort wirft den Apparat an. Seine Frau macht ein großes Mahl, Festmahl, Gastmahl. Man muss gastfreundlich sein im Orient. Und diese drei Männer kommen und essen mit ihm. Und dann ist es ganz interessant, da entspinnt sich ein Dialog, ein Gespräch. Und wie äußerlich diese Mittagshitze flirrt, so flirrt auch in diesem Gespräch etwas, nämlich die Identität dieser drei. Weil einmal sind es die drei, die sprechen, und dann ist es wieder einer, der spricht, und dann werden diese drei oder dieser eine plötzlich Jahwe, also Gott genannt. Und es geht aber immer hin und her. Es ist nie ganz klar, sind es drei, ist es Gott mit zwei Engeln, oder sind die drei Gott, oder wie soll man sich das vorstellen? Es flirrt und es flimmert. Wenn wir aus christlicher Sicht zurückschauen, dann merken wir, was hier passiert. Hier zeigt sich Gott, und zweierlei Dinge sind bemerkenswert gegenüber vorher. Erstens, er kommt leibhaftig. Vorher waren es großartige Visionen. Aber jetzt begegnet Gott diesem Abraham, diesem inzwischen heilen Menschen, leibhaftig. Und er isst mit ihm am Tisch. Eine unglaubliche Geschichte. Und er redet mit ihm. Und das Zweite ist, der Abraham versteht es natürlich nicht und das ganze Alte Testament versteht es auch nicht. Aber vom Neuen Testament her, seit dem Kommen Jesu und dem Kommen des Heiligen Geistes, verstehen wir diese drei Männer und dieses Hin und Her zwischen drei und einem. Es ist eine Offenbarung des innersten Wesens Gottes. In einer Form, die Abraham zwar sehen kann, aber die er noch nicht, wie wir vielleicht theologisch einordnen kann. Muss er auch gar nicht. Er begegnet dem dreifaltigen Gott. Dieser Mann, am Anfang der Heilsgeschichte. Und es braucht 2 Jahrtausende, bis diese Erkenntnis sich Bahn bricht. Gott ist dreifaltig. Gottes Erkenntnis geschieht nicht in der Studierstube, sondern in der Begegnung. Unsere Theologie muss nicht vollkommen sein. Wenn sie sich aus der Begegnung mit Gott speist, ist sie zutreffend. Auch wenn wir da Fehler machen in den rationalen, logischen Aussagen, auch wenn wir theologisch dieses oder jenes Thema nicht ganz verstehen oder falsch einordnen. Aber in dem Moment, wo du dem Dreieinigen begegnest, sind diese Dinge sekundär. Gottes Erkenntnis geschieht da, in der Begegnung mit Gott. Und dann geht diese Geschichte weiter, sie ist noch nicht zu Ende. Gott sagt ihm jetzt, Abraham, es dauert noch ein Jahr. Ein Jahr und der Sohn. Und alles kommt ins Rollen. Seine Frau lacht. Gott sagt, wieso lacht die da? Egal. Und dann gehen diese drei. Und es ist, als ob sie sich sozusagen im Gehen plötzlich nochmal umwenden, als ob ihnen noch was einfällt. Sie sagen, halt, Moment, Abraham, noch was. Da gibt's gar nicht weit von hier, da gibt's eine ganze Gesellschaft, die brennt mir auf dem Herzen. Die ist so verkommen, die ist so degeneriert, die ist so den Bach hinunter. Die ist so unglaublich moralisch degeneriert. Es ist eine Schande, dass das auf der Erde gibt. Ich muss dem ein Ende setzen. Und es ist eine faszinierende Geschichte, weil Abraham hat mit diesem Ort, dieser kleinen Stadtgesellschaft, Sodom bekanntlich genannt, nichts zu tun. Das ist nicht sein Bier. Er hat eine ganz andere Geschichte mit Gott. Das heißt, was passiert hier? Dieser dreieinige Gott, der Abraham begegnet ist, am Tisch saß, der öffnet sein Herz für Abraham. Und er lässt Abraham hineinblicken und zeigt ihm, was ihn bewegt, was ihn beschäftigt. Was hier beginnt, ist Freundschaft. Abraham ist der Einzige, der im Alten und Neuen Testament Freund Gottes genannt wird. Das beginnt hier, das wird hier sichtbar. Der Freund teilt dem Freund mit, was ihn beschäftigt. Und Abraham, kaum hört er das, fängt er an und sagt, Gott, das ist ja furchtbar. Diese Gesellschaft, die ihn eigentlich gar nichts angeht. Das kann doch nicht sein. Gott, wenn da 50 Menschen sind, die einigermaßen anständig leben, könntest du dann nicht diese ganze Gesellschaft um deren Willen verschonen? Und Gott sagt, ja, Abraham, das mache ich. Und Abraham sagt, Gott, jetzt wenn da an diesen 50 vielleicht 5 fehlen, könnte man da einen Deal machen? Gott sagt, ja. Abraham ist Orientale, denkt sich, handeln kann ich. Gott, 40. Wie wäre es mit 40? Und er sagt, ja. Und Abraham sagt, 30 können wir doch sicher auch noch. Ja, sagt Gott. 20? Ja. 10? Ja. Das Tragische ist, noch nicht mal diese 10 haben sich gefunden. Aber was hier passiert, ist, dass Gott, der gerade sein Herz geöffnet hat, dem Abraham sagt, was er vorhat, bereit ist, diese Pläne, die er hat, zu ändern. Um Abrahams Willen. Pläne mit einer ganzen Gesellschaft. Ich finde das gewaltig. Was heißt das? Das heißt, wir sind tatsächlich zwei auf Augenhöhe. Gott und Abraham sind auf Augenhöhe. Gott nimmt den Abraham ernst. Und deshalb all diese langen Reifeschritte, bevor diese große Vision, der er nachgejagt ist, in Erfüllung kommt. Abraham ist unterwegs an einen viel tieferen Punkt gekommen, wo er Gott viel tiefer kennenlernt, wo er auf die Ebene Gottes kommt. Und das Interessante ist, Gott tut sich leicht, diese Bitten Abrahams zu erfüllen. Bittet und es wird euch gegeben, sagt Jesus. Weil Abraham in diesem Leben mit Gott, in diesem Wachstumsprozess, so viel übernommen hat von Gott, von seinen Werten, von seinen Maßstäben, von seinen Perspektiven, weil er darin heil geworden ist, dass das, was er jetzt sagt, was jetzt aus seinem Herzen kommt, diese Bitten zutiefst im Einklang sind mit dem Herzen Gottes. Gott, von dem es im Alten Testament heißt, gnädig und barmherzig ist er, geduldig und von großer Güte. Diese Erhörungsgewissheit, die Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben, hängt von der Freundschaft mit Gott ab. Das ist die einzige Vorbedingung. Wenn zwei Herzen im Einklang schlagen, kannst du bitten, was du willst. Und Gott wird es tun, sagt Jesus. Abraham erlebt das hier. Partnerschaft bei den Plänen Gottes. Und immer noch ist diese Vision noch nicht in Erfüllung gekommen. Aber dann geht sie in Erfüllung. An diesem Punkt der Freundschaft mit Gott. Jetzt kann Gott alles freigeben. Jetzt kommt dieser Sohn, obwohl Abraham 100 Jahre alt ist und es unmöglich ist und. Und dann wächst dieser Sohn heran und Abraham, nehme ich an, es wird nicht erzählt, aber ich nehme an, Abraham war ein ganz normaler menschlicher Vater, er genießt diesen Sohn, wie er heranwächst, als es anfängt zu laufen, als er dann anfängt zu reden, als er dann älter wird, Teenager wird und er mit ihm über Größeres reden kann, über Tieferes reden kann, über Leben mit Gott mit ihm reden kann und alles, was ihn bewegt hat und seine ganze Geschichte mit diesem Sohn teilen kann. Da entsteht ein tiefes Band. Und alles ist wunderbar. Ein Mann im Einklang mit Gott, in der Freundschaft mit Gott. Die Verheißung ist in Erfüllung gekommen. Der Segen für alle Welt wird durch diesen Sohn kommen. Und dann kommt das Letzte, das Schlimmste und das Größte zugleich. Dann kommt diese Stimme Gottes vom Himmel. Wie damals, ganz am Anfang, Abraham, hier bin ich. Brich auf. Geh zu einem Berg, den ich dir zeigen werde. Wie am Anfang. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Geh zu einem Berg, den ich dir zeigen werde und dort opfere deinen Sohn. Es ist unfassbar. Diese Geschichte ist nach allen Regeln des Glaubens unfassbar. Nicht nur, dass im Alten Testament Gott Menschenopfer verabscheut. Es ist auch psychologisch unfassbar, was Gott macht mit diesem Anführungszeichen Freund. Opfere deinen Sohn. Wir würden zu Recht sagen, wenn wir sowas hören würden, würden wir sagen, hinter mich Satan. Und das Interessante ist, dieser Abraham, der vorher Frust hat mit Gott und diskutiert hat und alles Mögliche, Abraham diskutiert nicht. Abraham weiß, jenseits allen Zweifels, dass dieses Unmögliche trotzdem das Reden Gottes ist. Und er packt alles zusammen, was es braucht für so ein Opfer, Holz und Proviant und seinen Sohn und dann zieht er los. Und diese Geschichte ist meisterhaft erzählt, wird erzählt, wie Isaac ihn fragt, sein Sohn. Vater, wir haben doch alles, außer, wo ist denn eigentlich das Opfertier? Und was soll Abraham sagen? Er sagt, Gott wird sich darum kümmern. Und so gehen sie und ihr kennt diese Geschichte, sie kommen auf diesen Berg, Berg Moria. Die letzte, die größte, die tiefste Station im Leben Abrahams. Und es bleibt ihm nicht erspart, er baut diesen Altar. Dann fesselt er seinen Sohn, um ihn zu schächten, wie man ein Opfertier schächtet. Und der Sohn liegt auf dem Altar und Abraham hebt das Messer. Und in allerletzter Sekunde kommt eine Stimme und sagt, halt, tu es nicht. Gott hat ein anderes Opfer. Und dann bricht die Geschichte ab. Es ist aus meiner Sicht die tiefste Geschichte im Alten Bund, im Alten Testament, und sie findet im Alten Testament nirgendwo eine Weiterführung, nirgendwo, sie wird nirgendwo aufgegriffen. Finde ich interessant, weil andere Geschichten von Mose und von David und von wem sonst werden immer wieder mal aufgegriffen. Diese Geschichte wird nicht aufgegriffen. Und sie ist unverständlich, sie ist barbarisch, sie ist unerträglich, wenn wir nicht aufs Neue Testament schauen. Als Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, er reibt es ihm rein, scheinbar. Dann finden wir diesen Satz so ähnlich im Neuen Testament wieder. Jesus, als er zur Taufe kommt und der Himmel sich öffnet und er zum Messias durch den Heiligen Geist gesalbt wird, und gleichzeitig kommt die Stimme Gottes vom Himmel herab, du bist mein geliebter Sohn. Es sind die gleichen Worte. Sie stammen aus dieser Geschichte. Der einzig Geborene bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Und an diesem Zeitpunkt weiß Jesus, was sein Weg sein wird. Das ist der Weg Isaaks. Und ab diesem Zeitpunkt weiß Jesus aber auch, es wird am Schluss kein Ersatzopfer mehr geben. Den Soldaten am Kreuz wird niemand in die Arme fallen und sagen, stopp. Und er geht diesen Weg. Und wenn wir jetzt zurückblicken auf Abraham, was passiert hier? Was hier passiert ist, dass Gott sein Herz öffnet in einer unglaublichen Weise. Das Tiefste, was ihm selber, dem Vater, Jesus hat ihn Vater genannt, dem Vater bevorsteht, es ist seinen einzigen Sohn, den er liebt, hinzugeben, opfern zu lassen. Und was macht er bei Abraham? Er sucht den einen Freund, den er hat. Und er sagt, kannst du das mit mir teilen? Kannst du das mit mir teilen? Diesen tiefsten Schmerz, diesen vielleicht ewigen Schmerz in Gott, in dem alle Zeiten gegenwärtig sind. Und das Unfassbare ist, er findet ihn. Und damit sind wir am Ende angekommen, dieser kurzen Geschichte eines Mannes im Aufbruch, eines Mannes im Umbruch, eines Mannes hin zum Wachstum, hin zur Reife. Er ist angekommen, wo jeder von uns eines Tages ankommen wird, in dieser völligen Herzensgemeinschaft mit Gott. Und wenn wir sie hier auf dieser Erde nicht erreichen, der Weg wird weitergehen, bis wir da angekommen sind. Das ist die tiefste Berufung jedes Menschen, diese Gemeinschaft mit Gott. Wir sind Ebenbild Gottes, in dem Gott sich widerspiegelt. Und Gott arbeitet daran, dass wir dahin wachsen. Und im Rahmen dessen gibt es Visionen und Aufbrüche und neue Länder und neue Räume und neue Chancen und alles Mögliche. Aber in dem Ganzen gibt es auch diesen Weg, und er ist zentral für diese neuen Räume und Chancen, hin zu Gott. Zu seinem Herzen. Amen.